Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Test.
Test, Test.
Hallo.
Bäh.
Okay, funktioniert.
Ja, ich glaube, dann können wir anfangen, ne? Ja, herzlich willkommen zur Manga Co. Das ist die vierte Manga Co. Wir sind jedes Jahr auf der Buchmesse jetzt seit 4 Jahren und wollen ein bisschen über Manga aus Deutschland reden, in Deutschland. Und unser Schwerpunkt sind tatsächlich Manga von Deutschen gezeichnet. Und da möchte ich heute erstmal ganz nett unsere Gäste begrüßen. Und zum einen fange ich mal links an. Das ist die Zeichnerin Lux.
Hi.
Das ist Melanie Schober.
Hallo.
Zeichnet beim Carlsen Verlag. Und ebenfalls vom Carlsen Verlag haben wir Britta Hellwig.
Hallo.
Ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Jonathan, wie ich schon gesagt habe. Und ich bin vom Animando-Projekt und bin selber erst seit 4 Jahren in der Szene. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich jetzt hier diese Diskussionsrunde moderieren darf. Und wir fangen mit dem Thema an. Und unser heutiges Thema heißt Verlage und Zeichner. Jetzt wird es ein bisschen länger. Und uns interessiert die Zusammenarbeit, die Vor- und die Nachteile und vielleicht auch die Alternativen, die es momentan gibt. Dann fange ich mal am besten direkt, wenn es um Verlage geht, bei Britta an.
Okay.
Und mich würde mal interessieren, welche Bewerbungsmöglichkeiten gibt es denn heute so?
Möglich ist es immer noch, eine klassische Bewerbung aus Papier bei uns einzuschicken. Vermehrt kommen natürlich dann irgendwie per E-Mail Links und Projektideen bei uns eben an, was dann halt eben, ja, keine Ahnung, ein kurzes Konzept als PDF sozusagen, vielleicht noch einen Link zu der Person, hat die schon eine Internetseite, wo man immer einfach ein bisschen recherchieren kann. Also einfach bei uns, es kommt sehr viel elektronisch an, aber auch klassisch auf Papier kommt bei uns an, um anzusehen. Es ist aber einfacher für uns natürlich, das gleich am Rechner zu haben, als man macht einen Brief auf, man blättert es durch, keine Ahnung was. Du kannst am Rechner tatsächlich, ist für uns das schneller und einfacher, das anzusehen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob du das genauso. Also das sind so die klassischen Bewerbungsmöglichkeiten, die wir haben. Leute bewerben sich eben mit einem Projekt, schreiben ein Konzept dazu, ein bisschen was zu ihrer Person und genau, dann schauen wir uns das an.
Weil du jetzt angesprochen hast, auf dem elektronischen Wege, Melanie, du hast dich ja vor etlichen Jahren das erste Mal beworben. Wie ist es denn bei dir abgelaufen? Wie hast du dich denn beim Carlsen Verlag beworben? Oder hast du dich früher auch schon woanders beworben?
Also ich hatte früher immer 2 Verlage so im Auge. Das war Tokyo Pop und eben auch Carlsen. Carlsen als erstes, weil Carlsen war vor Tokyo Pop da. Und ja, ich habe das ganz klassisch gemacht mit einer Bewerbungsmappe. Also damals war das noch nicht so irgendwie in Mode, dass man da ein PDF macht oder so. Da war die, man sprach auch immer von der Bewerbungsmappe und was in der Mappe drin sein muss. Und man ging mit diesen Mappen auch auf Messen und hat sich dort persönlich vorgestellt. Das ist, glaube ich, auch etwas, was früher auch wichtig war, dass, ich weiß nicht, ob das immer noch wichtig ist, dass man vielleicht so ein Gesicht hat zu dem Zeichner, der einen nervt ewig lang. Weil ich war ziemlich penetrant und habe das sehr oft gemacht mit den Bewerbungsmappen. Und naja, ja, also bei mir war das ganz klassisch. Ich habe einfach ein Konzept nach dem anderen hingeschickt und ja, irgendwann mal hat dann ein Fisch angebissen.
Der Besuch auf Messen ist tatsächlich gar nicht so doof. Auch selbst wenn es nicht zum ersten Mal klappt, sozusagen, dass man sagt, lass uns in Kontakt treten. Aber man, wie du sagst, man lernt sich dann vielleicht schon kennen. Man sagt, ah, dich habe ich letztes Jahr doch schon gesehen und zeig mal her, was machst du Neues? Das ist gar nicht mal so doof. Das ist auch immer ganz schön. Ich mag es ganz gerne, Entwicklung beim Zeichner zu sehen und das siehst du dann halt schon, weil du erkennst den Strich, du weißt manchmal schon was über eine Geschichte und es bleibt dir halt im Gedächtnis dann auf jeden Fall. Das ist gar nicht so verkehrt gewesen, ja.
Also wie gesagt, ich bin ja relativ jung in der Szene, aber schon in diesen 4 Jahren habe ich gemerkt, dass es unwahrscheinlich mehr Zeichner gibt. Also entweder sieht man sie auf einmal nur mehr, aber mein subjektives Gefühl ist schon, dass da draußen viele, viele Leute mit dem Zeichnen angefangen haben. Und deswegen ist es für mich eine spannende Frage, wie das mit den Verlagen abläuft. Und dann die Frage mal an dich, Lux. Du kriegst es ja alles so ein bisschen mit. Du hast mir gesagt, du bist so ein bisschen verzweigt in der Szene. Du guckst dir alles an, du bist super interessiert. Ja. Und meine Frage ist, wie ist dein Gefühl? Wollen die jungen Zeichner zu Verlagen gehen? Ist das noch das große Ziel?
Ja, da bin ich ein bisschen unentschlossen. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Also früher war es wirklich mehr ja, Verlag, Verlag, Verlag. Jetzt würde ich sagen, geht der Trend mehr in den Eigenverlag rein. Einfach, weil es halt ein bisschen weniger schwierig ist, seinen eigenen Manga halt auf den Markt zu bringen und hier auf der Messe zu verkaufen, als ja jetzt ins kalte Wasser zu springen und sich bei einem Verlag zu bewerben. Ich glaube, dass da viele so ein bisschen Angst davor haben, was falsch zu machen oder auch vielleicht mit der Antwort vielleicht nicht ganz umgehen können und sich da ein bisschen fürchten. Und ich glaube schon, dass es mehr in den Doujinshi-Bereich mittlerweile geht, tendiert. Ja.
Siehst du es auch so, Melanie? Hast du auch das Gefühl, wenn du hier auf dem Messen unterwegs bist und mit den Leuten sprichst? Du bist ja auch sehr lange dabei und hast Kontakt zu sehr, sehr vielen Zeichnern, auch jungen Zeichnern.
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Also es ist so, dass früher, wenn man so ein Webcomic am Laufen hatte, dass das eigentlich immer relativ klein geblieben ist. Also du hattest, wenn es gut gelaufen ist, hattest du halt total viele Kommentare auf Animex und hast dich drüber gefreut. Aber es gab halt auch keine Möglichkeit, damit irgendwie Geld zu verdienen. Also das war dann immer nur ein Hobby. Und die einzige Möglichkeit, damit tatsächlich wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen, war halt Verlag, weil man arbeitet mit dem Verlag zusammen. Man kriegt natürlich eine Vorauszahlung und dann hatte man so einen gewissen Grundstock. Und das hat sich halt jetzt so ein bisschen verändert, dadurch, dass es auch so Webcomic-Plattformen wie Webtoon und Tapas und so gibt. Da muss man natürlich mega erfolgreich sein, um dort irgendwie Geld zu verdienen, aber es ist rein theoretisch möglich. Und ich glaube, es gibt halt Leute, die denken, ich versuche mal mein Glück auf diesem Weg. Vielleicht klappt es ja, vielleicht wird das ja groß, vielleicht, keine Ahnung, wird das dann größer als bei einem Verlag oder so, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gibt es diese Möglichkeit jetzt, die gab es halt früher nicht. Und dadurch ist aber auch irgendwie, also aus meiner Sicht jetzt, das Ansehen dieser Webcomics gestiegen. Also es ist auch so, dass die Leute gar nicht mehr so danach gieren, das jetzt irgendwie immer gedruckt zu sehen. Also bei manchen bleibt das dann halt einfach immer nur digital. Und also die Koreaner haben zum Beispiel auch so eine, ich glaube, diese Lezin-Plattform oder wie man das ausspricht, ich weiß es nicht. Da gibt es ja diese neue Art von Webcomic, wo du immer nach unten scrollst. Und scrollst und scrollst. Und das ist halt voll im Kommen. Und man hat nicht so das Gefühl, dass diese Webcomics irgendwie im Vergleich zu den Print-Comics in irgendeiner Weise minderwertiger wären oder so. Die funktionieren irgendwie ein bisschen anders, aber sind genau gleichwertig. Also aus meiner Sicht jetzt.
Als Zeichner musst du dann halt natürlich sehen, wie du dann, wie du sagst, dein Geld generierst. Und dann musst du dann halt alles alleine machen. Das ist... Es hat beides, glaube ich, Vor- und Nachteile. Beim anderen hast du vielleicht eine Community, die dich vielleicht unterstützt, aber du bist am Anfang irgendwie vielleicht eher erst mal alleine unterwegs. Und beim Verlag kriegst du einen Berater mit an die Seite. Und eigentlich ein Beraterteam, weil er ist nicht alleine, jetzt ein Redakteur, du hast ja natürlich auch jemanden im Marketing, du hast Leute im Vertrieb, die das in den Handel stellen und also du bist nicht ganz allein, du hast vielleicht jemanden, mit dem du auch drüber sprechen kannst, der vielleicht noch einen anderen Blick auf die Dinge hat und ich denke, das hat einfach beides Vor- und Nachteile. Es ist vielleicht für jemanden Einzelnen einfacher, mal erst den Schritt zu sagen, ich probiere mich da erstmal mal so aus. Weil an einen Verlag heranzutreten, ist vielleicht für manche auch erschreckend irgendwie, weil manche Zeichner sind einfach noch sehr jung und du gehst natürlich auch Verträge ein. Und das ist keine schlimme Sache eigentlich aus unserer Sicht, aber das ist wahrscheinlich irgendwie was auch erstmal einen Gehörigen, ich weiß es nicht, du kannst das als Zeichner besser bewerten. Ja. Ich bin kein Autor, ich bin kein Zeichner, ich habe noch nie einen Verlagsvertrag für ein Werk unterschrieben. Ich weiß nicht, wie das so als Zeichner ist.
Also ich glaube, dass da viel erschreckender eher die Reaktionen der Leser sind, weil wenn du nämlich ein frischer Verlagszeichner bist, dann wirst du gern, also Verlagszeichner ist schon immer noch eine Ehrung, also etwas, was viele gerne erreichen möchten, selbst wenn sie im Internet erfolgreich sind, wollen sie nochmal diesen Ritterschlag haben, ein Verlagszeichner zu sein, weil das irgendwie, ich weiß nicht, in den Augen mancher was Besonderes ist, also was besonders Tolles, wenn du das geschafft hast, diese Anerkennung zu kriegen, einen Verlag zu überzeugen und auch wirklich im Buchhandel zu stehen mit einer ISBN-Nummer und so. Und ich glaube, dass viele sich nicht vor dem Vertrag oder so fürchten, sondern davor, dass die Leserschaft sie zerlegen könnte, weil das schon ab und an passiert ist. Es wird halt sehr kritisch betrachtet, was der Verlag aussucht, sozusagen zu verlegen. Und da, also zu meiner Zeit war das noch anders, also da war es noch viel härter, weil das halt noch irgendwie einen höheren Prestigefaktor hatte. Also da war das ja alles so ein bisschen...
Also Anfang. Ich habe sogar ein bisschen den Eindruck, dass es sogar jetzt viel schlimmer geworden ist als früher.
Ja, aber auf eine andere Weise.
Eine bösere Weise, oder?
Ja.
Ja. Da hat man ja in den letzten Wochen wieder viel gesehen in der Szene und es stimmt aber, es ist wirklich ein bisschen erschreckend. Und das ich frage dann immer mal so ein bisschen rum, weil ich bin da recht interessiert, was halten die Leute davon, warum regen sie sich auf? Ich frage dann immer so nach und es ist wirklich, ja, jetzt ist die Verlagszeichner und ich aber nicht. So, warum? Die ist da gar nicht besser als ich. Also es ist schwierig mit dem Einschätzungsfaktor, würde ich mal sagen. Also wie die Leute sich selbst einschätzen. Wo denke ich, vielleicht auch viel noch mit eine Rolle spielt, dass sie ein bisschen die Arbeit, die dahinter steckt, vielleicht noch selber gar nicht so richtig kennengelernt haben und dass deswegen denken, dass sie das viel besser könnten. Also das ist ein bisschen schwierig. Na? Und da... Ja, mir würde gefallen, wenn in Zukunft das wieder ein bisschen fröhlicher werden würde und die Verlagszeichner weniger, ich sag's jetzt mal ganz knallhart, gehatet werden und ein bisschen mehr Freude haben. Also mir kommt es wirklich mittlerweile so vor, weil ich selber bin ja auch jemand, der gerne zum Verlag wollen würde, also ich sag ja, das wäre das Allergrößte, ne? Und mittlerweile denke ich mir so, okay, will ich das wirklich, wenn ich sehe, wie es abgeht? Vielleicht, also für mich persönlich will ich es natürlich, aber die Szene ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, ja.
Kriegst du das auch so mit, Britta, wenn man auf die Messen geht? Wenn man ja auch, du selber bist ja auch Redakteurin gewesen oder Redakteurin, kriegst du davon auch was mit, dass Kritik kommt?
Tatsächlich direkt einfach nichts. Weil das sind solche Sachen, die nicht direkt an einen Verlag getragen werden. Und dieses Besserdenken, finde ich persönlich, ich bin auch viel besser oder irgendwie sowas, das ist schade, aber hast du dich denn dann wirklich bei jemandem schon mal beworben? Weil dass dann die Geschichte wirklich bewertet wurde und dass man mit dir darüber besprochen hat, hast du dich als Zeichner diesen Schritt schon gewagt? Oder meckerst du jetzt einfach nur rum, weil jemand anders diesen Schritt gewagt hat und den Mut bewiesen hat sozusagen, weil es ist nicht so, also ich glaube, da kann ich eigentlich für jeden Verlag in Deutschland sprechen, wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun, als die ganze Zeit irgendwie uns im Netz oder rumzutreiben und rumzusuchen und wir gehen auf Messen natürlich auch hier an die Künstlerstände und schauen uns das an, aber wir haben natürlich auch noch einen anderen Alltagsjob, der viel Zeit in Anspruch nimmt und da ist tatsächlich jetzt, wie Melanie dann auch gesagt hat, manchmal dieser persönliche Schritt, wirklich an den Verlag heranzutreten, irgendwie sei es auf Messen oder sonst wo, für uns natürlich ganz wichtig. Und wenn den jemand nicht geht und dann natürlich aber irgendwie enttäuscht wurde, aber ich wurde jetzt nicht entdeckt und irgendwie, das verstehe ich nicht, das ist einfach schade. Das ist so ein Konkurrenzdenken, das ich nicht verstehe, wenn jemand nicht den Mut aufbringt, das
zu tun. Ich glaube, das war schon immer so. Aber ich glaube, der Trend hat sich einfach nur verändert, dass die Leute es jetzt viel mehr öffentlich betreiben und es dann so sagen, anstatt im stillen Kämmerlein zu Hause so, Mist, die hat und ich nicht.
Also ich mache mich tendenziell, wenn ich irgendwie auf jemanden neidisch bin, geht es mir dann eher so, dass ich mir denke, naja, aber ich bin ja auch selber dran schuld irgendwie, ich habe mich das ja selber gar nicht getraut oder ich habe das nicht gemacht oder irgendwie sowas. Ja. Also ich suche dann eher bei mir erstmal die, also gar nicht mal bös gemeint, ich versinke da nicht in Depressionen oder sowas, aber Ich suche die Schuld dann eher erstmal bei mir und nicht irgendwie bei der anderen Person, die jetzt vielleicht den Erfolg hat.
Ist ja eigentlich auch richtig so, ne? Also ich würde mir auch wünschen, dass die Leute eher so funktionieren, aber vielleicht ist es auch viel, man guckt sich's halt ab. Wenn die Leute halt am Motzen sind, man motzt halt mit. Vielleicht denken die gar nicht mal so intensiv darüber nach. Das bin ich nicht ganz sicher, wie das Verhalten ist, weil ich auch eher so, okay, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Was läuft denn da schief?
Also wenn so ein bisschen das Gefühl ist, dass vielleicht manche Leute sich vielleicht doch nicht so ganz trauen, sich zu bewerben.
Oder das zu zeigen, was man halt eben so macht und was man auch so kann. Und ansonsten ist es auch ganz viel, gerade zwischen Zeichner und Lektor bei einem Verlag, das ist meistens schon ein enges persönliches Verhältnis. Jetzt bin ich nicht dein Lektor, aber ich glaube, ich kann mal für meine Kollegin sprechen, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit ist und dass man da einfach viel miteinander bespricht. Und da muss natürlich auch zwischen den jeweiligen Leuten, die zusammenarbeiten, auch die Chemie stimmen. Da jetzt so eine gute, klar, es muss ein Zeichner sein, wo man das Gefühl hat, weil man die Erfahrung noch nicht hat, gut, das ist jemand, der will das Projekt durchziehen und der das auch schafft. Und wo man das Gefühl bei ihm hat im Gespräch, wir können gut miteinander zusammenarbeiten. Und das ist dann das jeweilige Zwischenmenschliche zwischen Autor und Lektor, also Redakteur.
Melanie, was würdest du sagen, was für Fähigkeiten musstest du dir aneignen, um jahrelang Manga zu zeichnen? Das ist ja doch, sieht man von außen vielleicht nicht so, aber wenn man dann doch mit ein paar Leuten redet, extrem anstrengend. Was hast du da für Tugenden entwickeln müssen? Oder hattest du schon?
Also wichtig ist es, dass man so eine gewisse Routine sich aneignet, also so eine Art generelle Lebensdisziplin, dass man nicht irgendwie, also ich spreche jetzt nur mal von mir selbst, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, dass man nicht, keine Ahnung, wochenlang nichts tut und dann feststellt, ups, die Deadline steht vor der Tür und dann irgendwie eine Woche lang nicht schläft und das dann darunter zeichnet und das dann womöglich auch noch öffentlich irgendwie dann auch noch schreibt, so ich schlafe fast gar nicht, weil ich, das finde ich irgendwie so ein bisschen nicht so positiv für heranwachsende Zeichner auch, immer zu schreiben, wie extrem wenig man schläft und also das nur mal nebenbei. Also ist ja, so ein
schlechtes Vorbild, ne?
Genau, so eine gewisse Routine zu entwickeln, dass man jeden Tag ein gewisses Maß zeichnet, dass man sich ausrechnet, wie lange brauche ich für den ganzen Band, wie viel sollte ich theoretisch pro Tag schaffen und das dann so wirklich durchzuziehen. Also dass man, natürlich, das funktioniert nicht immer, manchmal hat man Kopfschmerzen und so, aber da muss man halt dann Puffer einrechnen, dass man auch mal krank werden könnte. Also dass man einfach planvoll vorgeht und eine gewisse Disziplin einfach hat, damit man sich nicht kaputt macht und gut mit seiner Kraft haushaltet und auch auf sich achtet und manchmal frische Luft schnappt oder so.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du einfach, wie du sagst, die Routine bekommst, einfach um sich ein bisschen vor diesem Stress zu schützen und dass es dir am Ende auch noch Freude macht, das Werk zu machen. Weil ich glaube, wenn man dann einfach irgendwie so in Terminstress gerät, dass man einfach die Nächte durcharbeiten muss und dann mag man dann auch irgendwann nicht mehr auf die lange Sicht gesehen. Was mir eben noch eingefallen ist, Kritikfähigkeit oder eine dicke Haut zu haben. Also jetzt, was ihr jetzt erzählt habt, ist vielleicht auch manchmal in der Szene, was wir manchmal sehr spät mitbekommen vom Verlag, aber es ist natürlich auch eben so, ein Manga entwickelt sich, auch in der Zusammenarbeit mit dem Verlag, dass man vielleicht sagt, da passt das nicht ganz in der Geschichte, probier mal das aus. Und das muss man vielleicht auch erstmal aushalten können, oder?
Oder einfach so eine Kompromissfähigkeit, weil ich finde zum Beispiel, natürlich hat meine Redakteurin öfters mal was angemerkt, das könnte man hier anders machen oder so, aber das war ja von der Härte der Kritik her noch total harmlos im Vergleich zu dem, was einem die Leute, wie wir schon mal erwähnt haben, im Internet in den Kopf werfen. Also ist es, wenn du mit dem Verlag zusammenarbeitest, dass du einfach vielleicht mit einer anderen Einstellung dahin gehst, dass du nicht sagst, das ist jetzt hier mein Ding allein und da darf nichts verändert werden, sondern dass man so eine gewisse Flexibilität im Kopf hat, dass man sagt, Ich mache das zusammen mit meinem Redakteur. Also es ist schon mein Ding, aber mein Redakteur hat halt auch ein bisschen was mitzureden. Und dass man dann auf das hört, was er sagt, dass man vielleicht nicht immer blind macht, was er sagt, aber dass man gemeinsam einen Kompromiss findet. Und das ist vielleicht sogar noch besser, als also dass man einfach zusammenarbeitet mit jemandem und nicht so einfach nur so vor sich hin egomane ist. So.
Also ich empfinde das Arbeiten mit einem Autor zusammen immer als eine Diskussion.
Eben, ja.
Und manchmal habe ich da auch nicht recht und das lasse ich mir aber auch gerne sagen.
Lux, wenn du das so hörst, mal, du hast gerade angedeutet, das wäre so dein Traum, mal zum Verlag zu gehen. Ich meine, wenn die persönliche Frage mal gestattet ist, was glaubst du, warum oder wann willst du diesen Schritt gehen? Warum bist du ihn noch nicht gegangen?
Das sind mehrere Kriterien. Zumal, also der erste Punkt ist, dass ich angefangen habe, eine Doujinshi zu zeichnen. Mit einer Geschichte, die halt in einen Band reinpasst und abgeschlossen ist, weil ich halt viel mitbekommen habe, dass die Verlage gerne erstmal sehen wollen, dass man mal was fertig bekommen hat, bevor sie sich überhaupt für einen interessieren, weil halt viele Versprechen ich mache und dann wird halt nicht geliefert.
Ist das so, Britta?
Schwieriges Thema. Also es gibt manchmal Sachen einfach irgendwie... dass es vielleicht auch schon mal vorgekommen ist, dass manchmal auch Sachen länger gedauert haben. Das ist ein Entwicklungsprozess. Wir sind ja auch ein junger Verlag, was Manga angeht und was Eigenproduktionen angeht. Und dass man einfach verstärkt vielleicht einfach darauf achtet, dass ein Grundstock an Arbeit schon gemacht ist, bevor man an die Öffentlichkeit tritt. Dass man sagt, dass man was veröffentlicht. Und grundsätzlich ist es gar nicht so schlecht, erstmal was veröffentlicht zu haben, dass man wirklich als Verlag sieht, okay, der Wille ist auch da, und aber auch die Person kann vielleicht schon eine Geschichte erzählen und wir können schon was richtig lesen und wir sehen irgendwie, wie ein Geschichtsverlauf funktioniert bei der Person.
Storytelling.
Genau, dass das Storytelling gegeben ist und ja.
Da macht das Süße, macht das wieder Sinn, dass ich erstmal versuche, ich habe ja auch gemerkt, jetzt beim Doujinshi-Zeichnen, dass es halt auch gar nicht immer so einfach ist, das Level zu halten, dass es am Anfang wirklich noch ein bisschen geschwankt ist. Und ja, ich denke mal, wenn ich den rausgebracht habe, werde ich wohl dann direkt mal den nächsten Schritt gehen und mich mal beim Verlag versuchen zu bewerben.
Mutig sein.
Ja, ich hab ja jetzt auch 4 Jahre gebraucht. Also ich bin so vor 4 Jahren in die Szene gekommen, habe erstmal überhaupt richtig angefangen mit dem Zeichnen und allem. Weil vorher war das so sporadisch, so 5 Bilder mal im Jahr, mal so hingerotzt mit Bleistift. Ne? Und vor 4 Jahren habe ich gesagt, so jetzt hier, ich will jetzt Mangaka werden. Und seitdem arbeite ich da jeden Tag dran. Und ich will aber auch mal noch was zu den Charaktereigenschaften sagen. Weil ich glaube, was auch wichtig ist, eine Charaktereigenschaft für Mangaka, dass man auch mal mit Enttäuschung umgehen kann. Ganz speziell, was mir selber jetzt persönlich aufgefallen ist, wenn man halt 10 Seiten nochmal zeichnen muss, weil man einfach feststellt, okay, da war ich ganz schön müde, das sieht nicht gut aus, ich muss es nochmal komplett machen, weil es kannst du halt einfach keinem anbieten, so jetzt übertrieben. Ne? Und ich denke, dass das in vielen Bereichen so ist, dass man auch mal in Enttäuschungen und auch mal mit einem Nein oder mit ein bisschen Ablehnung auch umgehen kann. Also dieses dickere Fell, und aber auch zu sich selber, ohne das Selbstbewusstsein zu verlieren, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt so, und jetzt mache ich es halt nochmal. Ich denke, das ist auch echt wichtig.
Wie ist denn das, wenn jetzt Lux sich bewirbt? Wenn wir jetzt mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen, was ja so die meisten gar nicht mitbekommen, die jetzt nicht direkt beim Verlag sind. Wie läuft denn so eine Redaktionssitzung ab? Also wie kann man sich das dann jetzt vorstellen, wenn jetzt da Werke da liegen und man sagt, nehmen wir den jetzt oder nicht? Wie läuft sowas ab?
Im Vorfeld Redaktionssitzung, also eine Programmsitzung, Redaktionssitzung, das ist meistens das Alltagsgeschäft, was wir so besprechen, wie, keine Ahnung, was in der Datenbank ansteht. Und wir haben einmal im Monat eine Programmsitzung, wo wir dann halt eben wirklich über neue Neuheiten sprechen, japanische Lizenzen, aber dann auch dann, dass sich im Vorfeld ein Lektor dann keine, also Redakteure hat irgendwie Projekt XYZ irgendwie von dem und dem Zeichner auf dem Tisch, findet das ganz toll, hat das vielleicht schon mal mit unserem Chef besprochen, stellt das jetzt der gesamten Runde vor. Und ja, dann erzählt er fast die Geschichte zusammen. Jeder schaut sich natürlich die Zeichnung an und sagt was einfach dazu. Also wie jetzt jeder, der jetzt hier irgendwie einen Manga durchblättern würde und sagt, ah, das sieht erstmal interessant aus und total toll und erzähl mir mehr. Und das könnte vielleicht in den und den Programmen vielleicht ganz gut reinpassen. Meinst du irgendwie, ja, dass das wird und keine Ahnung was? Ja, also wie wenn man mit seinen Freunden irgendwie zusammensitzt und über Titel spricht und eine Titelempfehlung ausspricht. So kann man sich das vorstellen. Eigentlich sitze ich da und versuche meinen Kollegen diesen Manga zu verkaufen. Total toll, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und ich glaube, das wird der Renner. Also ja.
Und es wird dann sozusagen gemeinsam entschieden oder macht das der Chefredakteur, der dann das letzte Wort hat? Oder ist es wirklich komplett unterschiedlich manchmal?
Natürlich ist mein Chef, der Kai Steffen Schwarz, der ist programmverantwortlich. Das heißt, er hat tatsächlich das letzte Wort. Aber ganz entscheidend sind bei uns natürlich die Redakteure, die deutschen Zeichner betreuen und die dann halt die konkreten Projekte vorstellen und besprechen und auch vielleicht manchmal im Vorfeld auch schon manchmal Zeichnern sagen irgendwie, wenn 2 oder 3 Projekte eingereicht werden, das und das finde ich besser. Das würde ich persönlich eher vorziehen als Projekt C, was noch irgendwie dabei war. Also wir selektieren auch schon.
Das wäre dann eine Sache, die wahrscheinlich auf dich dann irgendwann zukommen würde. Wie ist es dann mit den Verträgen? Das ist ja eine Sache, jeder normale Mensch hat ja mal irgendwo mal einen Vertrag unterzeichnet. Aber wenn es jetzt heißt, du verpflichtest dich, ein Werk zu zeichnen in Zeit X und kriegst dafür Summe X, ist das ja auf jeden Fall eine gewisse Verpflichtung und auch ein gewisser Druck dahinter. Gibt es so Sachen, wo du sagen würdest, Melanie, wenn jemand einen Vertrag bekommt, worauf sollte der tunlichst achten? Was wären für dich so Tipps, wo du sagen würdest, schaut mal darauf, guckt euch diesen Punkt nochmal an?
Also zuallererst ist natürlich wichtig, dass man seine eigenen Grenzen richtig einschätzt, also dass man nicht, wenn man das Gefühl hat, also das ist mir leider passiert, das Gefühl hat, die Deadline ist etwas knapp, dass man dann diesem Gefühl sozusagen nicht, also dass man darauf nicht hört und dann das trotzdem unterschreibt, weil wenn man schon das Gefühl hat, man schafft es nicht, dann muss man das wirklich ganz deutlich durchsetzen und sagen, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, weil mein Leben ist so und so strukturiert und ich schaffe so und so viele Seiten am Tag und ich glaube, das klappt nicht. Und also, dass man immer realistisch bleibt und dass man dann sagt, so, das schafft, ich meine, klar, bei Carlsen kann man, die sind ja immer verständnisvoll, wenn man sagt, ich brauche jetzt länger, dann gibt es da jetzt nicht irgendwie Sanktionen oder so, das ist alles sehr verständnisvoll, aber trotzdem würde ich darauf achten, weil andere Verlage vielleicht nicht so tolerant sind. Ich weiß es nicht, ich kenne keine anderen Verlage. Also immer realistisch sein mit der Einschätzung, was schaffe ich in was für einer Zeit. Und dann muss man sich natürlich anschauen, welche Rechte man abtreten möchte. Es gibt ja zum Beispiel dieses Merchandise-Recht, wo man das Recht hat, zum Beispiel Merchandise zu dieser Serie zu produzieren. Und da kann man sich halt anschauen, ob man dieses Recht komplett an den Verlag abtreten will oder ob man gern selber Merchandise zu seiner Serie machen möchte, weil das ist ja auch etwas, was man in unserer Szene mittlerweile macht, dass man Kissen macht oder Poster oder so. Und man kann sich das auch mit dem Verlag teilen. Also es ist nicht so ein Recht, das man nur exklusiv für sich alleine behalten muss. Kann man halt sagen, ich möchte auch Merchandise machen oder so. Es gibt halt noch viele andere Rechte, die man sich genauer anschauen muss und eventuell vielleicht dann verhandelt, ob man die behält oder teilt oder so. Also dass man nicht vielleicht einen Vertrag aus lauter Freude, dass man jetzt beim Verlag ist, einfach blind unterschreibt und im Nachhinein dann vielleicht feststellt, ach Mist, ich hätte auch gern Merchandise gemacht oder so.
Da kann man sich aber auch ein bisschen schlau machen. Ne? Also beim Verlag vielleicht auch nochmal, zumindest bei uns ist es so, dann vielleicht irgendwie nochmal nachfragen, was bedeutet das jetzt genau, irgendwie versuchen da Auskunft zu geben. Standardmäßig über Verlagsverträge kann man sich auch im Netz relativ gut schlau machen und schöne Sache ist Hörspielrecht oder so.
genau das.
Wir produzieren jetzt weniger Manga-Hörspielrechte, aber vielleicht möchte das der Autor selber machen, mit seinen mit Freunden zusammen irgendwas einsprechen oder irgendwie sowas, man weiß es nicht. Ne? Und das sind vielleicht so solche Sachen, das sollte man sich gut überlegen. Will man jemanden das wirklich, wie du sagst, komplett abtreten? Will man sich teilen oder möchte man sagen, habt ihr was dagegen, das Recht möchte ich gerne behalten? Und es ist erstmal nicht akut relevant für den Verlag. Und er sagt auch so, nee, in die Zukunft wollen wir vielleicht gar nicht in die Richtung gehen. Also ja, gar kein Problem. Also das sind immer manchmal Sachen, das kann man diskutieren mit einem, und sollte man auch verhandeln mit einem Verlag.
Lux, wie siehst du das? Kriegst du das mit? Ist das irgendwie bei Leuten, die darüber reden, dass sie mal zum Verlag wollen und in der Szene, in der Doujinshi-Szene generell, ist das irgendwie ein Thema schon? Oder ist das wirklich bei den meisten erst dann, wenn sie überhaupt mal dahin kommen, dass sie dann sagen, oh, jetzt bin ich überrascht, jetzt muss ich gucken? Oder ist das irgendwie schon Teil des Gesprächs, der Diskussion?
Also der Haupttenor bei Verlagsverträgen ist eigentlich immer, man darf nicht drüber reden. Das ist eigentlich die Standardaussage, die halt jeder sagt, und du erfährst halt gar nichts drüber. Das heißt immer so, ja, du kannst halt gewisse Prozente, also wegen Bezahlung, lass dich nicht übers Ohr hauen, also ist halt das, was ich so lese, ne? Aber du erfährst eigentlich nie wirklich irgendwas darüber, und ich bin gerade ein bisschen verblüfft, so zu hören, ja, kann man halt im Internet den Vertrag halt einsehen.
Also jetzt nicht unbedingt konkret so Manga-Verträge oder sowas, aber es ist ein klassischer Verlagsvertrag, und das sind solche Sachen, die kann man, also bei uns zumindest mal, ich weiß jetzt nicht, ich nehme an, bei unseren Kollegen, ich habe jetzt auch noch nicht von den anderen Verlagen irgendwie Verträge gesehen, aber ich nehme mal an, dass die auch den klassischen Verlagsvertrag haben. Ganz wichtig ist es wirklich aus Verlagssicht eben einen Manuskriptabgabetermin zu haben und einen Erscheinungstermin, weil das sind natürlich immer die Richtwerte, man kennt es ja irgendwie aus anderen Verträgen auch, du brauchst ja irgendwie ein Datum X, sonst könntest du theoretisch, hast du auch wenig Handhabe, also du musst auch ja irgendwie sagen können, dann und dann muss das rauskommen, so plane ich es ein, bis dahin brauche ich eigentlich die Manuskriptabgabe. Und man kriegt einen Vorschuss oder man verhandelt einen Vorschuss aus, und das dann halt meistens bei Manuskriptabgabe quasi dann halt eben weiter quasi das Entgelt bezahlt wird. Also das ist eigentlich so das Klassische bei einem Verlagsvertrag. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe aber auch eine verlagskaufmännische Ausbildung gemacht, vielleicht weiß ich deswegen einfach auch ein paar Mal Sachen mehr, aber da kann man eigentlich wirklich beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels oder, keine Ahnung, Autorenclubs oder irgendwie sowas einfach mal so, wie sieht das aus mit klassischen Verlagsvertragen oder einem Autorenvertrag irgendwie, könnt ihr mir da mal weiterhelfen, weil so unterschiedlich ist es dann tatsächlich nicht. Weil auch die Romanautoren haben Manuskriptabgabetermine und man kann fragen, was das für sie bedeutet und so weiter und so fort.
Also so ein Stück weit, was jetzt von Verlagsseite auch erwartet wird, dass man einfach ein Stück weit natürlich selbstständig ist und sich da auch selbst ein bisschen informiert und fragt, schätze ich das so richtig ein, dass man jetzt nicht sagt, wir erklären die jetzt alles bis ins kleinste Detail, sondern der ist natürlich, Vertrag wird von zwei Seiten unterschrieben. Und
du kannst natürlich nachfragen, klar, aber es ist natürlich immer ganz gut, sich schlau zu machen, auch bei Mietverträgen oder sowas. Also das ist, ja, also da würde ich mich nicht immer nur auf die Auskunft irgendwie von einem verlassen, sondern es gibt da Autorenverbände und da kann man einfach auch mal nachfragen. Oder Illustratorenverbände irgendwie, die haben ja dann auch meistens irgendwelche Werksverträge oder sowas. Also das sind Sachen, da kann man sich einfach schlau machen.
Jetzt ist natürlich bei dir, Melanie, soweit erstmal alles gut gegangen, Vertrag unterzeichnet, viele Manga rausgebracht. Was mich jetzt natürlich total interessieren würde, wäre neben dem geglückten Fall, man hört nämlich sehr wenig darüber, aber ich glaube, dass es das schon wahrscheinlich oft gegeben haben könnte, sind so Fälle, in denen entweder die Verträge gebrochen wurden von einer oder anderen Seite oder in dem einfach im gewissen Stadium der Vertragsverhandlungen Sachen, sage ich mal, abgebrochen werden mussten oder man sich einvernehmlich getrennt hat. Jetzt wollte ich erstmal wissen von dir, Lux, hast du von sowas schon mal gehört? Erzählt man sich das hinter vorgehaltener Hand, dass hier und da mal irgendwie es Unstimmigkeiten gab oder ähnliches?
Ich habe es tatsächlich, hat es mir mal jemand erzählt, dass sie halt eigentlich angenommen wurde, aber das plötzlich nach einem Jahr oder so hinfällig war und da auch, aber ich weiß jetzt nicht mehr weder den Namen noch den Verlag, weil das sind so Dinge, die merke ich mir nie, ich merke mir immer die Geschichte, aber wer es jetzt war, ist für mich eigentlich nicht so wichtig, deswegen, ich spiele keine Rolle, aber ich sag mal, war jetzt eher so ein Vier-Augen-Gespräch. Ich habe nie gesehen, dass das jetzt im Internet groß und breiter geschrieben wurde oder so. Aber ich habe es schon mal gehört, ja, dass jemandem passiert ist. Aber sie hat auch gesagt, dass sie halt keine Begründung bekommen hat, in dem Sinne, dass sie jetzt wüsste, warum das jetzt gescheitert ist. Also war sie auch nicht sehr glücklich drüber, aber...
Also Britta, wir müssen ja hier keine Namen nennen, auf keinen Fall. Aber gibt es so Fälle, wo man sagt, dass Verhandlungen, sage ich mal, wegen des Zeichners aus irgendwelchen Gründen scheitern? Was für Gründe könnten sowas sein, dass ein Zeichner einen Vertrag zum Scheitern bringt?
Dass ein Zeichner einen Vertrag zum Scheitern bringt?
Oder gewisse Bedingungen nicht mehr erfüllen?
Nee, also nein, das sind so Sachen, da kann ich eigentlich schlecht drüber reden. Also das sind manchmal auch so vielfältige Gründe. Und bevor nicht ein Vertrag unterschrieben ist, bist du auch nicht vertraglich aneinander gebunden. Ja, also ich kann, das weiß ich nicht, das kann ich eigentlich gar nicht
gibt
so
es, Gibt es vielleicht so ein, zwei, so als Tipps für die Leute da draußen, ein, zwei No-Gos, die man halt in Vertragsverhandlungen nicht machen sollte? Zum Beispiel über Summen twittern oder den Vertrag ablichten und ins Netz stellen und sagen, yeah, ich habe einen Vertrag.
Das sollte man tatsächlich nicht so machen. Das ist, finde ich, irgendwie so ein bisschen komisch, aber das ist, glaube ich, so mein Empfinden irgendwie, was offizielle Dokumente angeht und irgendwie sowas, das würde ich nicht twittern. Und meistens ist es ja auch so, dass man ja irgendwie auch vor Ankündigung vielleicht auch noch nicht unbedingt drüber sprechen sollte. Manche Verlage haben auch irgendwie, sind vielleicht auch Projekte, genau, sind noch geheim und das sind tatsächlich dann Sachen, die man auch nicht gerne sieht. Und das steht dann aber auch im Vertrag drin. Achtung, das Projekt ist geheim. Und ja. Also das ist vielleicht so das, wo man einfach sagen muss, das darf man auf gar keinen Fall tun. Also auch nicht unter irgendwie Freundeskreis und dann bleibt das ja nur dann in dem Freundeskreis. Das ist meistens nie so der Fall. Das geht meistens in die Hose.
Das hat was mit der Werbung zu tun, ne? Also diese Vorankündigungen, wenn man schon mal so erzählt, ja, hier, der kommt dann und dann. Und dann ist die Werbemaßnahme aber ein bisschen später geplant, ne? Das würde es dann ein bisschen kaputt machen, ne?
Das könnte es kaputt machen. Und manche Projekte haben halt so eine Gewichtung, dass man sagt, das darf einfach wirklich noch nicht raus. Und das wird aber auch dann ganz klar gesagt, bitte, bitte, bitte nicht. Und es steht auch so, man auch drin in einem Vertrag, dass es geheim ist. Also das wäre für mich ein absolutes No-Go.
Da kann
das
ich mal sagen,
gar nicht.
Dass ich mal, also ich habe jetzt festgestellt, weil ich habe jetzt schon mehrere Projekte gemacht und ich habe festgestellt, dass die meisten, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sage mal so 80% der deutschen Zeichner haben Probleme damit, Sachen geheim zu halten und mal zurückzulegen, mal 3 Monate nicht drüber zu sprechen oder so. Also ich habe das selber auch gemerkt bei meinen Projekten, dass manches einfach nie aushalten, da nicht drüber zu sprechen. Das scheint auch Richtung Charaktereigenschaft zu sein, die man eigentlich bräuchte, wo man sagt, okay, ich kann das mal still liegen lassen.
Ich würde eine kleine Abstufung machen. Wie gesagt, wenn was wirklich geheim ist, dann steht das in dem Vertrag auch drin. Wenn man jetzt dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, wir haben das ja auch irgendwie gerne mal, dass wir irgendwie Spoiler skizzen oder irgendwie sowas machen, das ist meistens miteinander abgesprochen und dann sagt, ja, mach. Mhm. Und wir müssen auch gar nicht darüber sprechen, was das für ein Projekt ist in der Öffentlichkeit, aber du kannst einfach schon mal ein bisschen was zeigen. Und das ist uns dann vielleicht auch sogar ganz recht, irgendwie mal zu sagen, irgendwie, schau doch mal, teste mal den Charakter, wie kommt er bei den Leuten an, freuen die sich darüber. Aber das ist dann eine Sache, die ist dann tatsächlich, die sollte schon abgesprochen sein.
Martina zum Beispiel darf ja auch sogar Livestreams machen, oder? Wenn sie an ihrem Projekt arbeitet, oder habe ich das falsch?
Ja, also
das finde ich auch ziemlich cool.
Wir haben das so, ja.
Ja. Also das ist halt immer so eine Absprachesache und man sollte sich halt einfach an die Absprachen halten. Das ist eigentlich selbstverständlich.
Ist es denn so, dass wenn man wirklich als komplett Frischling bei einem Verlag anfängt, dass die Verträge da vielleicht oder generell die Bedingungen noch einen Tick starrer sind, als wenn man mit jemandem schon jahrelang zusammenarbeitet und man den Person kennt und weiß, wie der arbeitet, dass die Absprachen da einen Tick gemütlicher sind oder lockerer vielleicht oder man mehr Vertrauen hat?
Ich würde so sagen, es ist natürlich irgendwie, du kennst dich einfach besser und du weißt genau irgendwie bei allen Parteien, worauf kannst du dich verlassen. Na klar, es ist dann vielleicht ein bisschen lockerer im Umgang, klar. Also da sind beide Parteien irgendwie, glaube ich, am Anfang einer Vertragsbeziehung dann vielleicht dann auch einfach nochmal, dass man einfach ein bisschen guckt, so beiderseitig irgendwie, wie läuft es denn und irgendwie sind wir uns wirklich so grün, wie wir es am Anfang angenommen haben.
Ich erinnere mich, ungefähr vor 2 Jahren, glaube ich, saß Joachim Kaps auch mal hier und hat gesagt, dass das Ziel, also ehemals Geschäftsführer Tokyo Pop, wer das nicht weiß, das Ziel der Verlage sollte sein, dass sie attraktiver für deutsche Zeichner werden, dass sie die Bedingungen für deutsche Zeichner besser machen oder dass sie sozusagen die Bedingungen so schaffen, dass die Zeichner auch arbeiten können, um davon zu leben. Wie siehst du das, Lux? Ist das noch ein Thema, dass man vielleicht momentan noch nicht so 100% von der eigenen Produktion leben kann? Von der Verlagsproduktion?
Also ich weiß nicht so genau, weil die Verlage sind ja auch unterschiedlich, inwiefern man jetzt davon leben kann, für einen Verlag zu zeichnen. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, aber ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich denke, was auch viele so ein bisschen beschäftigt ist, wann wird es denn soweit sein, dass du halt auch eine Sozialversicherung hast als Verlagszeichner? Also da weiß ich ja gar nicht, ist das überhaupt aktuell?
Es gibt die Künstlersozialkasse.
Ja.
Da muss man sich dann tatsächlich dafür bewerben. Wie gesagt, ich bin kein Urheber, aber das ist für kulturschaffende Leute, ist das vielleicht eine Anlaufstelle, um sich vielleicht dazu bewerben.
Ah ja, also ja. Wird auch voraussichtlich nie direkt über den Verlag. Also
nein, nicht direkt über den Verlag, aber das ist eigentlich etwas, was von Verlagen und von jedem Medienbetrieb eigentlich unterstützt werden sollte. Es ist ein Angebot, was es gibt und da können tatsächlich dann irgendwelche Verbände da von Urhebern einfach weiterhelfen, was das angeht.
Ah ja, also es wird auch nicht, ist auch nicht geplant, dass das mal jemals so weit ausgebaut wird.
Ich will niemals nie sagen, aber tatsächlich habe ich da so wenig Ahnung, was das angeht, dass ich das jetzt nicht... Also eigentlich gibt es ein System, aber wie gesagt, also ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, dass es was komplett Verlagsgesteuertes gibt.
Da müsste man ja eigentlich den Zeichner als Mitarbeiter anstellen, dann eigentlich.
Ja, tatsächlich, wahrscheinlich würde es dann auch so aussehen und dann bist du dann in einer normalen Krankenkasse drin.
Genau.
Wie ist es bei dir, Melanie? Du hast ja jetzt lange bei einem Verlag gezeichnet und ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass du auch ab und zu Aufträge als Illustratorin annimmst. Ne? Ist das für dich auch so eine Sache, wo du sagst, dass es sein muss, dass Verlage diesen Platz schaffen müssen oder bist du schon auch der Meinung, dass es halt einfach so ist und die Leute sollten halt auch zusehen, dass sie natürlich ihr Geld nebenbei auch verdienen?
Naja, müssen ist da ja irgendwie schon ein krasser Ausdruck. Ich kann ja jetzt nicht als Zeichner verlangen, bezahlt mir jetzt so viel, wie ich zum Leben brauche, weil das muss jetzt sein. Oder?
Aber ich versuche ja neutral zu sein, aber ich habe manchmal schon, wenn ich hier rumgehe und Gespräche mitbekomme, subjektiv den Eindruck, dass es da schon ein Anspruchsdenken gibt. Das ist deren Aufgabe, das sollte jetzt endlich mal passieren.
Ja, das wäre cool, wenn es passieren würde, aber ich glaube, dafür müssten wir... Jetzt sind wir mal ganz realistisch, sind noch mehr Bücher verkaufen, weil dann müssten wir, also wir müssten ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so Summen höre aus dem Kinderbuchbereich, so 100.000, 300.000 verkaufte Stück, das sind unfassbare Summen.
Aber auch
Summen.
Nicht jedes, ne?
Ja,
das
nicht
sind
jedes,
dann
aber ja.
Also wirkliche Bestseller und das kriegt auch nicht jedes Buch und da muss sich jeder Autor und jeder Illustrator von einem Kinderbuch oder von einem Krimi auch erstmal beweisen.
Genau.
Und
ne,
das ist ein Entwicklungsprozess, was dann vielleicht die Leute dann sozusagen dann auch als Vorschuss oder halt für einen Werk halt eben bekommen.
Man kann natürlich darüber philosophieren, ob vielleicht, wenn jetzt der Verlag in den Zeichner mehr Geld reinstecken würde und dieser Zeichner sich dann Vollzeit nur auf diese Geschichte konzentrieren könnte, ob dann vielleicht das Produkt besser werden würde und keine Ahnung. Aber das ist natürlich alles so ein Was-wäre-wenn-Spielchen. Weißt du, so. Natürlich, wenn du mich jetzt fragst, ob ich mir das wünsche, dass ich mir vom Manga-Zeichnen leben kann, Ja, also am liebsten würde ich nur rund um die Uhr nur Manga machen, wenn das ginge. Das wäre natürlich mein Traum, aber ist halt Wunschdenken, glaube ich, im Moment noch. Jedenfalls in meinem Fall.
Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es eine relativ große Independent-Szene in Deutschland gibt und die auch scheinbar noch mehr wächst und immer mehr Leute auch in die Eigenveröffentlichung gehen. Ist das so eine Sache, Britta, wo du sagst, dass ihr das schon wohlwollend seht, dass ihr sagt, dass die Leute sich natürlich eigenständig machen und auch vielleicht Erfahrungen sammeln? Oder ist da vielleicht doch so eine Stimme, die sagt, ja, es wäre schon schön, wenn wir mehr in den Markt investieren würden und mehr Zeichner versuchen würden rauszubringen?
Natürlich ist es schön, irgendwie mehr Zeichner rauszubringen und aber das ist halt auch, wir sind auch limitiert an den Leuten, die wirklich Zeichner betreuen. Und auch was sage ich jetzt mal, der Buchhandelsmarkt auch momentan halt eben verträgt. Wir sind nicht Japan, wir sind nicht die USA, die einen großen Comic zumindest Markt haben, was ihre Alben, also die Comic Heftchen angeht. Und wir sind auch nicht Frankreich, die halt auch einen bedeutend größeren Markt haben, oder Spanien. Wir sind halt zwar ein sehr erfolgreicher Markt in Deutschland, weil der Manga-Markt ist am Wachsen immer noch. Es ist vielleicht nicht mehr die große Welle, wie es ganz zu Anfang war, aber es ist immer noch ein wachsender Markt, was natürlich auch die Leute betrachten. Aber es ist jetzt nicht... Es ist nicht so, dass wir halt dann irgendwie mit Sachen, mit japanischen Manga und mit deutschen Manga einfach den Markt einfach so schwemmen können. Und die Manga-Produktion ist einfach eine sehr intensive, wenn du als Zeichner eben dran arbeitest. Also ich glaube, das ist eine harte Arbeit, eine Geschichte zu entwickeln und zu zeichnen. Das ist erst da musst du ein Doppeltalent sein. Manchmal hast du ein Autorenteam, also Autor und Zeichner zusammen, aber auch da musst du einfach erstmal eine gemeinsame Stimme einfach finden. Und das ist, finde ich persönlich, hatten wir es ja eigentlich auch schon mal das letzte Jahr, glaube ich, darüber, das ist ein harter Prozess. Das kann man sich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Und das ist auch ein Qualitätsanspruch, glaube ich, den man irgendwie für sich als Verlag haben sollte. Das muss gut sein und es kann nicht einfach so, zack, wir bringen dies und das und jenes einfach so schnell raus, weil das muss auch irgendwie betreut werden und auch gut betreut werden. Und das können glaube ich, gerade alle Verlage irgendwie, glaube ich, momentan gar nicht so leisten, oder?
Also. Ja, eben, das ist ja auch noch etwas, was die ganze Sache so ein bisschen begrenzt. Also, wenn ich meinte, so, ich kann jetzt nicht hier verlangen, zahlt mir so viel, dass ich davon leben kann, weil das natürliche Begrenzungen hat, wie eben. Das kann einfach nicht so groß werden im Moment halt wie in Japan, weil die Kapazitäten fehlen. Das ist ja, wenn man jetzt mal zum Beispiel Shueisha vergleicht mit der Carlsen Manga-Redaktion. Also das ist ja, ich meine, jetzt nichts gegen eure kleine Redaktion. Aber,
nein, aber da hast du ein
das ist eine Industrie. Das ist
globales Unternehmen.
Ja, genau. Und da sind ja so viele Leute, die das betreuen. Und das ist eine richtige, wie so ein Uhrwerk, wo das alles abläuft. Pro Woche wird da so ein Magazin rausgeknallt. Und das ist einfach ganz anders als hier bei uns. Ja.
Wenn du das so hörst, Lux, wie siehst du dann oder wie fühlst du das, was hier so in der Doujinshi-Szene passiert? Weil eben so viele Leute, und vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, dass wir mal über die Möglichkeiten sprechen, was kann man denn machen, wenn man nicht zum Verlag geht? Was sind du für Sachen, was kennst du, was für Modelle hast du schon erlebt, wie Leute erfolgreich werden außerhalb des Verlags?
Sich abstrampeln. Als allererstes erstmal strampeln, 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 weil man muss halt die ganze Werbung auf Social Media immer gucken, okay, wo ist der Trend, was ist jetzt in, da muss ich sofort hin. Hatten wir erst vor 2 Wochen oder so wieder neue Plattformen, alle rauf. Du musst halt immer dabei sein, um immer up-to-date zu sein. Das tut auch viel Recherchezeit in Anspruch nehmen. Und dann musst du halt gucken, dass du deine Werbung überall so, also dich selber bewirbst, dein Produkt und so, und musst gleichzeitig zu Hause sitzen und üben und besser werden und weiter träumen, dass es vielleicht irgendwann mal ganz groß rauskommt. Es ist eigentlich ein Haufen Arbeit. Ich weiß nicht, also für mich selber ist das Doujinshi-Zeichnen jetzt nicht so attraktiv. Ich würde mich wohler fühlen bei einem Verlag, wo ich auch noch einen Ansprechpartner habe, mit dem ich auch mal über die Geschichten reden kann oder wo ich vielleicht auch mal fragen kann, Okay, wie siehst du es? Ist das grenzwertig? Geht das noch? Oder sollte ich vielleicht eine andere Richtung einschlagen? Vielleicht ist das einfach ein bisschen zu kompliziert oder so, wo man sich einfach mal nochmal ein Feedback holen kann, gerade was die Story so anbelangt. Ne? Weil ich glaube, dass da auch unheimlich viele unsicher sind und deswegen auch gerne erstmal ein Doujinshi zeichnen, weil sie da halt ein bisschen freier sind und da keiner dahinter steht und guckt und sagt, nee, das gefällt mir nie, sondern sie bringt es halt einfach raus und dann entscheidet halt der Kunde, ob das mag oder nicht. Und ich denke schon, dass es so ein bisschen dann so eine gewisse Befürchtung gibt vor dem Verlag, dass die dann sagen, nee, ist alles gar nichts, mach nochmal komplett neu und so. Ich glaube, das vertragen viele nicht und deswegen machen sie auch erstmal ganz vorsichtige Schritte als Doujinshi. Aber ich denke, was man machen kann, ist sich einfach, ja, ich sag mal so, durchprügeln halt auf dem Markt, immer präsent sein. Braucht man ein Durchhaltevermögen dafür. Vielleicht fast noch mehr als ein Verlagszeichner, weil man so viel alleine machen muss. Ne? Also ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann
kann man. Aber ist es, also ist es nicht so als Zeichner irgendwie vielleicht, dass du auch dann irgendwie, sag ich mal, deine guten Freunde suchst sozusagen, wo du sicher bist, dass sie dir Rückmeldung geben? Und dass du dich entwickeln kannst. Also ich weiß es jetzt nicht. Ich habe da so die romantische Vorstellung quasi, dass ihr da so eine Community seid, dass ihr auch, na gut, vielleicht ist es ja gar nicht so, aber dass ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gegenseitig Tipps. Es gibt ja ganz wahnsinnig viele Zeichner-Tutorials, wenn man sich das anschaut. Oder wie du da sagst, irgendwie irgendwelche Streams, wie jemand irgendwas zeichnet. Also ich persönlich zieh viel daraus, wenn ich anderen Leuten beim Zeichnen zusehe und mir anschaue, wie sie eine Seite aufbauen und weshalb vielleicht sie auch die Seite so aufbauen. Das sieht man ja manchmal in der Entwicklung. Mhm. Ich habe deine Frage vorhin gar nicht beantwortet. Ich finde da übrigens den Doujinshi, also ich finde diesen Markt und was sich da tut, glaube ich, für einen Zeichner ganz gut. Einfach um sich da auszuprobieren und auch mal zu entwickeln. Also ich bewerte das als gut und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es vielleicht auch unter euch mehr so diesen Austausch
gibt. Oh, den gibt es auch.
Den also positiven Austausch.
Dass es jetzt hart ist und dass es Leute gibt, die einen kritisieren und so, das stimmt. Aber ich meine, vielleicht ist das jetzt nur meine rosa Brille, meine rosa Mausbrille, keine Ahnung. Ich habe schon den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren die Szene sehr gewandelt hat und dass die Zeichner untereinander sehr unterstützend sind, dass man sich zum Beispiel zusammentut eben, um zum Beispiel sich so einen Stand leisten zu können, weil alleine ist das halt oft nicht so möglich, so einen Profistand hier zu haben. Oder dass die Zeichner gegenseitig füreinander Werbung machen, dass sie sagen, ey, von meinen besten Freunden kommt jetzt dieser Manga hier raus, kauft euch den, der ist voll geil und so. Ja, und also aus meiner Sicht ist es besser geworden, also jetzt nur aus meiner Sicht, dass sich die Leute eigentlich relativ gut verstehen und dass sie ja, positiv sind.
Also was die Unterstützung angeht, jetzt gerade so, ich habe mal selber Händlerstand direkt hinterm Sofa übrigens und den habe ich mir auch halt mit einer völlig fremden Zeichnerin, die kannte ich vorher gar nicht. Sie hat gesucht, ich habe gesucht, wir haben uns gefunden und jetzt teilen wir uns zusammen den Stand, super, läuft. Soweit finde ich, ja, ist es. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um so technische Gespräche geht, über direkt jetzt Manga zeichnen oder Grundlagen, also wenn man, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man schon mal so ein bisschen versucht, mit den Leuten ein bisschen tiefer gehen zu diskutieren, wie gewisse Techniken gehen oder so, sind die eher nicht so aufgeschlossen. Also
richtig?
So ein oberflächliches, yeah, wir werden mal Manga-Zeichner, das geht. Aber auch im Doujinshi-Bereich, also Leute, die schon Mangas gezeichnet haben, habe ich festgestellt, reden die eigentlich gar nicht so gerne darüber, über gewisse Regeln oder Dinge, die man halt einfach mal,
ja, das stimmt,
Paneling oder Story.
Einmal habe ich von einem,
gar nicht so gern.
Von einem Zeichner habe ich aufgeschnappt, das war aber wirklich eine Ausnahme, der meinte so, dass er ungern seine Tipps so einfach so rausgibt, weil er hat sie sich ja auch hart erarbeitet und jetzt will er das irgendwie nicht so einfach, weißt du, so irgendwie, aber also ich sehe es halt anders. Ich teile zum Beispiel voll gerne so Tipps. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein iPad und so und wenn ich dann wieder was Neues rausfinde, weil jetzt viele andere Zeichen auch ein iPad haben, und dann finde ich halt irgendwas raus und dann muss ich das sofort teilen, weil ich mir denke, oh, diese Abkürzung müssen die anderen auch wissen, so.
Ja, deswegen ist ja deine Seite auch so beliebt, ne?
Oh, danke.
Weil du das halt auch immer so kommunizierst. Also ich gucke mir da auch immer viel an. Aber was ich eigentlich jetzt meinte, ist weniger die Tippgeschichte, wie man das besser machen kann, sondern tatsächlich die Grundlagen. Also ich muss feststellen, so, ja, dass ich habe sehr viel das Feedback bekommen. Ich habe bestimmt 6 Leute angesprochen und alle haben gesagt, was, da kann man, das kann man beachten, da kann man drauf achten und dann wird das besser. Nee, interessiert mich nicht, ist mir zu schwer. Das ist mir zu viel Aufwand. Und da war ich auch ein bisschen, dachte ich so, das ist jetzt schon ein bisschen komisch, obwohl die schon Manga draußen haben, also jetzt Dojinji, also keine Verlagszeichner, das sind jetzt wirklich bloß Dojinji-Zeichner. Aber die sind ja nicht so interessiert, wenn der Aufwand steigt, dann mögen die das nicht mehr so gern. Das
aber ist Zeichnen seltsam. Und Schreiben, das ist immer noch ein Handwerk und das musst du trainieren.
Genau.
Und dazu gehört auch das analytische Lesen teilweise von, sage ich jetzt mal, Profi-Manga, Profi-Geschichten auch dazu. Ja. Da gehört dazu, Sachen auszuprobieren.
Das ist ganz wichtig, weil wenn man nämlich jahrelang immer nur dasselbe macht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich das den Fehler selbst gemacht habe, du entwickelst dich null weiter. Am besten ist es, man macht abwechselnd digital, analog, keine Ahnung, probiert verschiedene Genres aus bei Geschichten und je verschiedener das ist, desto schneller entwickelt man sich weiter.
Ja, da habe ich auch gute Chancen, war.
Ja, absolut.
Ich bin auch praktisch in allen Genres zu Hause, außer jetzt direkt Love, so Romantik. Das ist jetzt nicht so meins, weil ich das nicht so spannend finde, aber ich denke auch, dass man vor allen Dingen aufgeschlossen sein muss und auch ein bisschen versuchsfreudig. So einfach mal ausprobieren. Damit man auch nicht einschläft und das Kästchen, in dem man arbeitet, wird ja auch immer kleiner. Ne? Und ich denke, das hilft dann viel, wenn man auch einfach mal was Neues ausprobiert, um auch mal wieder ein bisschen lockerer zu werden und nicht so einzusteifen in dieser Arbeit halt. Ne?
Man merkt das auch gar nicht, aber man erschöpft sich damit selbst. Also es ist so, dass man irgendwie fast schon, also die Freude verliert, ist aber so schleichend passiert, dass man es nicht merkt.
Ja.
Und wenn man dann wieder was Neues ausprobiert, sich traut, plötzlich ins kalte Wasser zu springen, was anderes zu probieren, wie bei mir jetzt zum Beispiel digitales Skizzieren, da hatte ich vorher immer voll Angst, dann plötzlich merkt man, oh, mir macht das Zeichnen wieder viel mehr Freude und dann entwickelt man sich auch weiter.
Ja.
Wenn man jetzt mal diese Szene hier natürlich als soziale Gruppe sieht, habe ich heute in Bezug darauf ein ganz interessantes Wort gehört, und zwar, oder ein Begriff, Manga-Superstars. Und wenn man hier auf die Messe kommt, dann hat man ja schon den Eindruck, es gibt, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, aber es ist einfach in jeder Gruppe so, es gibt halt kleinere Stände und dann gibt es halt so Monster aufgeblähte Stände, wo halt Zeichner sind mit extrem vielen Zeichnungen und wo man davon ausgehen muss, die haben sicherlich sehr viel Erfolg. Und einfach jetzt mal um ein paar Namen zu nennen, so Leute, die ich immer wieder gehört habe, seitdem ich in der Szene bin, ist so wie Rehan oder Nana Ya. Das sind Leute, die so ein bisschen auch self-made Manga-Stars geworden sind oder Manga-Zeichner, die dann wirklich auch, ich weiß es nicht genau, aber der Eindruck ist schon, dass die sich auf eine andere Art und Weise Geld verdienen, als bei einem Verlag zu sein, durchs Manga-Zeichnen. Und da wollte ich mal dich fragen, Melanie, weil du ja auch so diese Plattform zum Beispiel Patreon benutzt. Wenn du es mal analysieren würdest, was glaubst du, waren deren Erfolgsrezepte?
Also ich würde sagen, Erfolgsrezepte sind, dass man absolut authentisch ist, also dass man nicht versucht, einem Trend hinterherzulaufen. Also man kann sich natürlich an Trends orientieren, die gerade da sind, aber diese Trends so nutzt, dass was komplett Eigenes daraus wird. Also wenn du jetzt eine Kopie von der Kopie von der Kopie anfertigst, dann wirst du niemals herausragend sein. Also du musst nicht etwas nachmachen, was dich begeistert, sondern du musst versuchen, die Menschen mit dem, was du machst, zu begeistern. Das merkt man zum Beispiel bei Rehan ganz extrem oder auch bei Nana, ja. Sie haben beide so ein eigenes kleines Universum erschaffen. Also Rehan mit ihrer ägyptischen Mythologie, die sie auf ihre ganz eigene Art und Weise extrem kreativ und auch handwerklich unfassbar beeindruckend umsetzt. Und also das ist das Handwerk, aber auch die Kreativität, die die Leute umhaut. Also das ist so wow einfach. Also das, und einfach diese eigene, also diesen Mut zu haben, die eigene Fantasie zu nutzen, um erfolgreich zu werden und nicht irgendwie, ich will das jetzt gar nicht verteufeln mit Fanart und so, das ist ein ganz heißes Thema. Man kann Fanart machen, um Geld zu verdienen, also mehr oder weniger, je nachdem, wie die Convention das zulässt. Aber ich glaube, längerfristig, ja, ist ja so ein Ding. Also ich würde es auch nicht machen, also weil ich schon, seit ich ein kleiner Zeichner bin, immer mein eigenes Ding machen wollte, ganz unbedingt, weil ich bin halt einfach so, ich kann da nicht aus meiner Haut.
du kannst dich auch in deinem eigenen Universum als Zeichner ausleben, wie du willst.
Genau. Na,
das ist es halt nur, ja, mit Verkauf quasi die Rechte anderer zu verletzen, das geht halt nicht.
Ja, jetzt sind wir wieder in diesem schwierigen Bereich drin. Ja, das ist, stimmt einfach.
Für mich kurz als Wissenslücke, gibt es denn hier, sage ich mal, sogenannte wirklich große Zeichner, die mit Fanart wirklich extrem beliebt und berühmt geworden
ja,
sind?
Ja, okay. Schon, gibt's auch, ja. Also du kannst ja auch berühmt und beliebt werden mit Fanart, das ist ja auch kein Problem, aber ich glaube, dass es problematisch ist, wenn man wirklich, ich weiß nicht, um mal von den Deutschen wegzukommen, wenn ich relativ problematisch finde, ist Sakimi-chan. Also, es ist eine. Kennst du Sakimi-chan?
Die mit den 30.000 Dollar auf Patreon?
Genau. Und
ja, die kenne ich auch.
Eigentlich, also, ich bin jetzt nicht derjenige, der über sie richtet oder so. Man darf sich das nicht rausnehmen. Aber ich finde.
Kannst du eine Meinung haben?
Meine Meinung dazu ist, also meine persönliche Meinung, dass es sich irgendwie unangenehm anfühlt, so viel Geld mit den Designs anderer Menschen zu verdienen, so viel Geld. Also man sagt jetzt nichts, wenn man seine Druckkosten vom Doujinshi deckt damit so irgendwie, aber man so fast schon, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, so obszön viel Geld mit der Kreativität anderer Menschen verdient, finde ich irgendwie nicht okay.
Aber ich muss da eine Lanze für sie brechen. Sie hat halt ihren Stil und den legt sie halt dann auch immer da drauf. Ne? Also es sind, ja,
stimmt,
sind ja sehr aufwendige digitale Bilder, wo ich sagen würde, würde ich es jetzt in dem Aufwand machen, würde ich wahrscheinlich auch 2 Wochen sitzen. Gut, 30.000 Dollar im Monat ist schon, da kannst du eine Weile, hast du in einem Jahr ein Haus zusammen, ne? Aber ist schon ein bisschen obszön viel Geld, das stimmt. Aber
ich weiß zum Glück nicht,
liefert ja Arbeit. Ne?
Ich weiß zum Glück gerade nicht, über wen ihr sprecht. Aber gut.
Sie ist eine Amerikanerin. Sehr populär.
Ja, es ist halt wirklich, du musst halt wirklich aufpassen mit Urheberrechtsverletzungen. Und es kann immer sein, dass der Urheber sagt oder der Urheberrechtsinhaber, der in Vertretung des Urhebers handelt, dass das nicht in Ordnung ist. Also, und zwar, das kann dir überall passieren, wo du bist. Das ist ein gutes Beispiel für jemanden, die Fanart, Fanfiction jedweder Art ablehnt, ist Anne Rice. Also hier, Vampir Lestat und keine Ahnung, irgendwie sowas. Also falls man das noch den alten Film mit Tom Cruise kennt, Interview mit einem Vampir, das war das. Die lehnt jede Art von Fanart und Fanfiction ab. Das ist von ihr aus, und ich weiß nicht, ob sie es gerichtlich verfolgt, aber sie hat die klare Aussage getroffen und es darf sich keiner in ihrem Universum sozusagen rumtreiben. Und ich glaube, wenn sie das spitz kriegen würde, würde sie tatsächlich da Schritte gegen unternehmen, wenn das jemand macht.
Meine Meinung dazu. Da habe ich erst letzte Woche oder vor ein paar Tagen erst wieder so ein Fanart gesehen zu Interview.
Zeig es besser nicht an Rice.
Also ich finde, dass man sowas absolut berücksichtigen muss. Also das darf man auf keinen Fall, auch wenn sie es nicht gerichtlich verfolgt. Das ist einfach so ein ethisches Ding. Wenn jemand sagt, ich möchte etwas nicht, dann macht man es einfach nicht und aus.
Ja, es ist eine moralische Frage auch von Recht und Unrecht. Möchte ich, dass von meinen Sachen tausende Fanarts hier rumgehen, ich verdiene gar nichts, aber alle anderen, ne, an dem, was ich mir ausgedacht habe, also ich finde es halt einfach unfair. Aber es ist ja halt auch von den Firmen abhängig. Manche sagen, ja, okay, wir lassen Fanart zu, weil ein bisschen Werbung schadet nie. Und
dann
manche sagen,
ja, okay,
wir wollen das gar nicht. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Amerika ist. Also in Deutschland ist ja Fanart komplett verboten, fertig, aus. Da gibt es keine Grauzone, kein gar nichts. Das ist rechtlich nicht abgesichert. Und ja, darf man halt einfach nicht machen.
Wir haben auch eine Verpflichtung, ne, unseren Lizenzgebern gegenüber. Und das ist halt natürlich, wir müssen auch dafür eintreten, dass wir haben das Recht, diese Sachen zu veröffentlichen oder jeder andere Verlag. Und wir haben natürlich aber auch die Verpflichtung, die Interessen unseres Partners sozusagen zu schützen. Und das muss einfach bedacht werden. Und es ist einfach so.
Selber auch schon Fanarts gezeichnet. Also ich habe an Fanarts mit Farben kolorieren geübt, was erstaunlich gut geklappt hat gleich. Aber ich würde nie so weit gehen, um zu sagen, ich verkaufe das jetzt. Also ich habe mal eine kleine Auflage an Prinz machen lassen, die aber immer nur verschenkt wurden. Also zum Beispiel bei einem Wettbewerb halt mit rein in die Gewinnbox halt. Ne? Also gibt es von mir nur Geschenk, gibt es von mir niemals zu kaufen, weil ich das einfach ungerecht finde.
Da, wenn du dich irgendwie absichern willst, am besten noch ein Copyright vom Rechteinhaber draufsetzen und dann vielleicht Fanart not for sale oder irgendwie sowas.
Ich glaube, das Copyright darf man gar nicht draufsetzen. Ich glaube, dadurch wird es eher schlimmer, weil man dann halt noch den Namen missbraucht oder so. Also ich habe mich da mal schlau gemacht, man darf erst recht nicht noch draufschreiben, was weiß ich, Nintendo oder so, dann wird es noch viel schlimmer.
Also ich kenne das jetzt eher, ich achte da eher irgendwie im Fanfiction-Bereich und da ist ja immer dann der großen Disclaimer gesetzt, oh, die Arbeit, das ist hier Harry Potter Universum gehört J.K. Rowling und ich habe damit absolut dann nichts zu tun und verdiene auch kein Geld jetzt da mit dieser Fanfiction oder irgendwie sowas. Ja. Dass sich die Leute so versuchen, irgendwie abzusichern.
Ja, aber Logo draufknallen ist keine gute Idee. Also von der Firma auch noch, das wäre nicht so gut.
Ich würde gerne mal einen kleinen Schritt zurück machen. Und zwar musste ich gerade an den Anfang denken, als wir angefangen haben mit, als es um Kritik ging, dass etablierte Zeichner bei Verlagen jetzt teilweise, dass denen sehr harte Kritik entgegenschlägt. Mein subjektiver Eindruck ist, wenn ich, egal auch wen frage, wenn es um Nana Ja geht oder um Reyhan, dass da, also mir ist bisher noch keine solche Kritik begegnet, wie ich schon gegenüber von Verlagszeichnern gehört habe. Also da heißt es wirklich, oh ja, toll, und die macht so klasse Arbeit und finde ich super. Ist das auch, ist das jetzt nur mein subjektiver Eindruck oder ist da tatsächlich, ist es einfach generell so, sobald jemand erfolgreich ist, dass er dann Probleme bekommt?
Nee, das, der Eindruck ist richtig. Aber das liegt, das ist einer völlig anderen Sache geschuldet, nicht mit der Ehre, ein Verlagszeichner zu sein oder nicht, sondern eher der Bedrohung, anders kann man es gar nicht mehr nennen, als auf den Social-Media-Plattformen, wenn du jetzt so ein Freelancer hier, also so wie Reyhan zum Beispiel, würde sie sich jetzt, keine Ahnung, so richtig intensiv angreifen, würde dich halt, ich will ihre Community jetzt nicht unterstellen, sie ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber die Community macht dich dann halt einfach platt. Sie tut dir so lange haten, bis du deine Seite zumachen kannst. Und das ist nur deswegen, werden die weniger frequentiert angegriffen als die Verlagszeichner, weil die sowieso sicher sind. Also die sind ja, die verlieren ja nichts dadurch und die dürfen dich sowieso nicht zurückhaten, weil das sind ja Verlagszeichner, die sind ja so eine Stufe höher. Und die machen das dann sowieso nicht und werden dann beschwichtigend reagieren. Die werden dir nicht ihre Community auf den Hals setzen. Und das wird aber bei Nicht-Verlagszeichnern ist das so gang und gäbe, deswegen wird es da eher weniger betrieben.
Ich hätte da noch einen anderen Aspekt.
Was?
Ich hätte noch einen anderen Aspekt, warum das passiert. Ja. Weil ich da, glaube ich, das beste Beispiel dafür bin, dass Carlsen vielleicht was anderes als die supergeilen Zeichnungen in mir gesehen hat. Also vielleicht eine gewisse Fantasie für Figuren und so, für Storytelling. Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, wenn ich so zurückschaue und mir Personal Paradise die ersten Bände ansehe, die sind ja jetzt nicht so unglaublich glanzvoll gezeichnet. Also die, und es ist dann oft so, dass ich das auch verstehen kann, wenn jetzt ein junger Zeichner sich das anschaut und er sieht, dass dieser Verlagszeichner Unsicherheiten hat in seinen Zeichnungen, also gewisse Perspektiven nicht hinbekommt und das nicht nachvollziehen kann, warum ist der jetzt bei einem Verlag und ich nicht, weißt du so? Dass diese Gründe, warum jemand bei einem Verlag ist, nicht nachvollzogen werden können, weil vielleicht jemand nur auf die Zeichnungen schaut und sagt so, das sieht aber irgendwie schäbig aus hier so und gar nicht auf die Story. Und also ich glaube, dass es in meinem Fall deswegen so war, dass die Kritik so hart ausgefallen ist, weil ich halt schon sehr viel technische Schwächen hatte und die hat jetzt Reyhan nicht. Also Reyhan ist der Wahnsinn. Also die
hat sich richtig gut entwickelt. Also sie hat ja auch sehr viel Fanart gemacht und da auch viel geübt und dadurch, denke ich, auch eine gewisse Bekanntheit erreicht, als jetzt jemand, der wirklich stur immer nur seins macht.
Und das ist auch langsam gewachsen. Also es ist ja nicht so, dass sie plötzlich, wie ich da stand, im Rampenlicht so tada, sondern sie ist halt langsam gewachsen und war dann irgendwann mal so großartig und deswegen, ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein organischer Prozess gewesen, würde ich sagen.
Aber die Zeichner in Japan wachsen ja auch langsam. Wir kriegen ja meistens eher nur die super-duper Sachen mit, entweder weil sie hier auf dem Markt sind oder sonst irgendwie, dass wir halt nur die tollen Sachen sehen. Aber auch in Japan entwickeln sich die Leute langsam und fangen erstmal an, vielleicht in einem Magazin oder auch in den Online-Magazinen der japanischen Verlage so langsam Sachen auszuprobieren. Und nicht alles wird dann wirklich als Tankobon, als Taschenbuch zusammengefasst und nicht alle sehen perfekt aus. Und man merkt bei einigen Zeichnern, wenn man sich dann halt mal wirklich anguckt, was die alle schon Arbeit gemacht haben, dass die sie über Jahre hinweg sich stetig gezeichnet haben und dass manche erste Bände wirklich nicht gut aussehen. Dass dann aber der Verlag, wie du sagst, was in den Leuten gesehen hat und in der Art und Weise, wie sie vielleicht Geschichten erzählen und dass man sieht, da findet eine Entwicklung statt und diese Entwicklung wollen wir mit der Person gehen.
Ja, Horikoshi ist dann ein tolles Beispiel, finde ich. Also der hat ja viel rumexperimentiert mit seinen Stories, auch mit seinem Stil und so, und man konnte das verfolgen, wie er gewachsen ist langsam. Aber das Problem ist halt, dass bei uns in Deutschland kommt halt aus Japan nur die Creme de la Creme und wir werden dann mit dieser Creme de la Creme verglichen und es gibt wenige, die dann auf unserem Anfängerstatus sind. Also wenn wir jetzt ein junger Verlagszeichner sind, der halt irgendwie ein anderes Talent hat als die super glanzvollen Zeichnungen, dann wirst du trotzdem mit den super glanzvollen Zeichnungen verglichen, weil natürlich kauft ein deutscher Verlag nur die besten Manga ein. Also er wird jetzt nicht die Anfangswerke, also jedenfalls nicht gleich am Anfang, einkaufen. Und dann müssen wir uns halt damit messen.
Das kann ich aber mal sagen, das geht da vielen wie mir, dass man sich dann doch aber auch mit der Verlagsbewerbung zum Beispiel zurückhält, weil man sagt, okay, ich bin da nicht gut genug. Ich muss da erstmal noch ein bisschen Skill kriegen. Und wenn ich selber denke, okay, das würde ich selber im Regal kaufen, dann versuche ich es mal. Also bei mir ist es auch so, ich erstmal gucken, ne? Erstmal dahin kommen.
Ich glaube, ich habe da nicht so viel nachgedacht, als ich jung war. Ich war da eher so, ich will aber.
Es war aber auch noch eine andere Zeit. Das war so die Anfangszeit und da denke ich mal, hat sich vielleicht auch noch nicht so eine große Scheu vor den Verlagen aufgebaut bis dahin. Also ich glaube, dass das sogar intensiver geworden ist, weil diese Manga-Zeichner jetzt halt viel mehr promotet wird als damals. Ne? Da war das noch so eine kleine Sparte mit ganz wenig Fans.
Obwohl, also ganz am Anfang war ja, also ich weiß, also ich war vielleicht in einer ganz sonderbaren Zeit. Also ich hatte schon wahnsinnige Ehrfurcht vom Verlag, weil ich noch in dieser Zeit unterwegs war, als es so Leute wie Judith Park und Robert Laps gab. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, dass ja wegen dem Robert Laps mal eine ganze Straße abgesperrt werden musste, weil so viele Leute gekommen sind zu seiner Signierstunde. Und unter diesem Eindruck habe ich mich halt auch beworben und ich weiß gar nicht, was da damals in meinem Kopf vorgegangen ist, ehrlich gesagt.
Aber kurzer Einhang, ist es denn tatsächlich so, klar, Zeichnungen sind wichtig, aber ist irgendwie ein gewisser eigener Stil oder ist tatsächlich die Geschichte einfach auch sehr wichtig?
Die Geschichte ist wichtig und das Panel-Erzählen ist wichtig. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also wirklich sich das mit Paneling und wie man über verschiedene Panels wirklich eine Geschichte sinnvoll für den Leser erzählt und dass der sich nicht in seinem Lesefluss gestört fühlt. Und das sind so Sachen, die muss man auch erstmal üben, dass man weiß, wo man dann wirklich, wo setzt man ein Close-up, wie steuert man auch den Blick des Lesers und erzählt ihm auch so spannend, nicht nur irgendwie über die Worte, sondern auch über die Zeichnung und über die Sequenzen. Also vielleicht ist das der bessere Ausdruck, über die Sequenzen halt wirklich eine Geschichte. Und das muss man erstmal ausprobieren. Das, keine Ahnung, da kann man sich Storyboards anschauen, da kann man viel von Disney-Zeichnern, Disney-Storyboards lernen. Da gibt es solche Sachen wie von Scott McLeods Comics richtig lesen, aber auch Comics machen. Und da gibt es viele Sachen, da muss man einfach ein bisschen suchen. Wie erzählt man über sequentielle Geschichten?
Ja, also dann würde ich gerne abschließen. Für mich jetzt gerne nochmal anmerken und für euch natürlich auch, dass ich jetzt, sage ich mal, Anfang dieses Jahres auf jeden Fall ein paar Werke gelesen habe, wo ich früher immer dachte, bei den letzten Manga-Kurs saßen wir hier und haben gesagt, wir hoffen das, wir hoffen mal, dass mal der Manga rauskommt, wir hoffen mal, dass mal das passiert. Ich sehr, sehr hoffnungsvoll und sehr positiv bin, weil ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr viele Werke gelesen, wo ich sagen würde, verdammt, die sind extrem gut, die reißen mich richtig mit und das ist das, was ich mir immer von deutschen Mangas gewünscht habe und sodass ich einige Werke gelesen habe, wo ich total befriedigt war danach und dachte, ja cool, mehr davon. Und deswegen bin ich ganz hoffnungsvoll und denke, dass wenn die Szene sich so weiterentwickelt, sicherlich wir deutlich mehr deutsche Eigenproduktionen sehen werden und die Leute bereit sind, auch viel Geld dafür auszugeben. Aber jetzt zum Abschluss würde ich gerne mal noch von dir wissen, Britta, was ist jetzt deine Hoffnung konkret fürs nächste Jahr? Gibt es da irgendwelche Hoffnungen, die du hast oder konkrete Pläne, Ziele?
Also meine konkreten Ziele und Pläne sind, dass ich arbeite jetzt gerade mit Martina Peters an Focus 10. Da ist gerade der erste Band rausgekommen. Und,
so eins zum Beispiel meinte ich. Das ist eins von diesen Manga, die ich meinte zum Beispiel.
Ja, und das wird ein langes Projekt werden. Das werden ja 10 Bände in diesem Format. Und das ist halt einfach irgendwie da schön dauerhaft am Ball zu bleiben. Und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Und darauf arbeite ich hin. Und alles andere möchte ich hier noch gar nicht so sagen. Nee, für die Szene hoffe ich mir, dass sie sich einfach weiterentwickelt und Freude einfach dabei bleibt. Also gerade irgendwie bei euch Indie-Zeichnern, dass die Freude am Machen da bleibt und dass ihr nicht aufgebt. Und für die Verlagszeichner, dass ihr einfach damit weiterhin erfolgreich seid und dass ihr auch glücklich seid. Wenn es jetzt mal so ein konkreter Wunsch irgendwie für die Zukunft, würde ich mir das einfach wünschen, dass wir alle glücklich und zufrieden sind.
Oh. Und bei dir, Melanie?
Bei mir ist es gerade ein bisschen schwierig, weil ich habe einen Haufen Ideen und ich weiß nicht, was daraus so wird. Also es gibt so viele Abzweigungen, die ich jetzt irgendwie nehmen könnte. Also fürs kommende Jahr, also da weiß ich schon, was ich machen werde. Also ich mache mal was ganz anderes zum Thema Abwechslung. Ich entwickle zusammen mit einem Programmierer ein Mathe-Spiel für Grundschüler. Also das heißt Carla und Schnu im Mathe-Zoo. Da geht es um ein kleines Mädchen und eine Krake, die dann den Kindern versucht beizubringen, wie man rechnet. Das hätte ich als Kind sehr dringend gebraucht, weil ich war so eine Niete in Mathe, das ist unfassbar. Und danach werde ich halt schauen, welche Projekte vielleicht umgesetzt werden und wo sie umgesetzt werden und wie. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber mein Kopf ist voller Ideen und ich will auf jeden Fall so lange Manga zeichnen, bis mir die Hand abfault.
Ich muss dazu kurz noch einwerfen, Melanie hat mir vor ewigen Zeiten mal eine Geschichte erzählt, die sie mal zeichnen wollte. Ich muss sie mal mehr dazu auffordern, diese Geschichte zu zeichnen, weil die ist wirklich extrem cool. Vielleicht ist
die ist immer noch im Kopf auch, ja.
Ja, bitte, bitte. Bei dir, Lux?
Ja, bei mir, ich habe ein Artbook gestartet mit ganz sexy Boys, wo ich noch Zeichner dafür suche, also einfach bewerben. Und habe auch jetzt eine Bewerbung offen für einen Zeichenwettbewerb, wo ich dann halt auch noch Sponsoren suche und noch Jury und Teilnehmer. Also da sind schon die ersten Bewerbungen reingekommen. Das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr noch machen, weil dieser Wettbewerb geht halt ein bisschen länger und das Artbook hat halt auch noch eine gewisse Zeit, bis die Zeichnungen alle fertig sind. Ja, meinen eigenen Manga fertig zeichnen und mit auf den Cons bringen, also zu Jinji, und mal sehen, wie es wird. Also vor allen Dingen Freude haben.
Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns ganz herzlich und bedanken uns bei euch. Wir hoffen, wir konnten was zur Diskussion oder zum Diskurs in der Szene wieder beitragen. Und einige Leute, die mal zum Verlag gehen wollen oder auch zeichnen wollen, haben sich hier ein paar coole Tipps abholen können. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder.
Tschüss.
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 Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.